Hallo Vincenzo.
Hallo De Vaseto. Hallo Yvonne.
Hallo Vincenzo.
Ja, schön, dass wir hier bei dir sein können, hier in Köln, und dich interviewen dürfen.
Ja, sehr gerne.
Du hast ein Buch von dir ist herausgekommen.
Ja.
Vielleicht kannst du es mal in die Kamera zeigen.
Ja, das ist dieses Buch. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich zeige es mal von vorne. Von hinten.
Vielleicht noch mal kurz von vorne. Ich war noch nicht...
Vom einfachen Finden des Glücks.
Mhm.
Über den Sinn des Lebens.
Ja.
Ja. Muss man das Glück finden? Ist das nicht was ganz Natürliches, glücklich zu sein?
Ja. Im Idealfall ist es natürlich etwas ganz Natürliches. In Wahrheit gibt es nur das, was Glück ist. Aber... Da das Sein als Menschsein passiert und das Menschsein sich so zeigt, dass in der frühen Kindheit eine Art Basisidentifikation stattfindet, so dass eine Art Identifikation mit dem Denken, könnte man auch sagen, passiert, so dass der Mensch das Gefühl hat, nur dieser Körper zu sein, überhaupt das Gefühl, Mensch zu sein, ist schon bereits Identifikation letztendlich. Und aus dieser Basis, aus der man heraus lebt, dass man halt das Gefühl hat, ich bin meine Gedanken, die interpretieren sich als Körper, da sind die Gedanken, die Gefühle zwischengeschaltet und ich habe ein Leben und ich muss es auf die Reihe kriegen. Leben ist natürlich auch Risiko und es gibt Höhen und Tiefen. Und in diesem Moment, wo das alles so empfunden wird, ist das sogenannte Glück, das einfache Glück, scheinbar im Hintergrund kontrahiert. Und man seint es nicht mehr, könnte man sagen. Man fühlt es nicht mehr, in Anführungszeichen. Und ja, und dann sprechen wir vom einfachen Finden des Glücks, um zu kommunizieren.
Und wenn das so passiert, dass das Glück sich ein bisschen versteckt im Hintergrund, was kann man machen?
Ja, da kann man natürlich sehr vieles machen. Oder man könnte es auch genauer formulieren, man kann scheinbar vieles machen. Denn solange natürlich diese Basisidentifikation aus der Kindheit passiert und andauert, hat man halt das Gefühl, dass man nur dieser Körper ist, dass man etwas tun kann. Und da kann es sich mit der Zeit rauskristallisieren, dass man vielleicht nichts tun kann und alles von selber passiert. Das nennt man dann schon eine Art spirituelle Vertiefung und Erfahrung. Aber all diese Ebenen von ich kann was tun oder ich kann nichts tun oder alles passiert aus sich selbst heraus und so weiter, bedarf immer noch einer Art Zentrum, einer Art Basisidentifikation, einer Art Ich. Und egal wie subtil es ist, solange man das Gefühl hat, dass man etwas tun oder nicht tun kann, besteht die Identifikation. Und da kann es, ich will jetzt nicht sagen, hilfreich sein, sondern ich will sagen, dann ist es einfach so, dass das Sein als die Einheit sein eigener Prozess ist. Und wenn es halt ansteht, dass der Mensch fragt, was kann ich tun, dann gibt es halt zum Beispiel dieses Buch zu lesen, was eine Art, einen chronologischen Aufbau hat. Ich nenne es auch gern holotropisch, ist dieses Buch gestaltet. Und während man dieses Buch liest, wird man wach. Es ist eine Art Zauber drin. Es ist, in anderen Worten, wie etwas gebunden wird, so kann man es auch wieder entbinden. Und nach den Jahren meiner Beobachtung habe ich halt auch anhand von vielen, vielen Einzelsitzungen herausgefunden, was letztendlich zu Bindungen führt und welche Impulse eine Entbindung verursachen können. Und das ist halt chronologisch eingebaut worden. Deswegen ist dieses Buch auch bewusst etwas kürzer gehalten, so dass dieser Effekt von Zauber sich auch immer wieder erfüllen kann, so dass man dieses Buch auch immer wieder zügig durchlesen kann. Und hierbei ist es auch wichtig, das Buch von Anfang an zu lesen, nicht irgendwo mittendrin zu beginnen, sondern immer von Anfang bis Ende einmal durch, damit diese Chronik sich auch praktisch erfüllt und offenbart in dem Sinne. Und so kann man halt in diesem Fall, solange diese Basisidentifikation besteht und der Mensch das Gefühl hat, ja, mich gibt's, ich lebe, ich leide, ich kann was tun, oder fortgeschrittene Spiritualität in Anführungszeichen, nee, man braucht nichts tun, da ist kein Ich oder wie auch immer, Solange halt dieses Dilemma besteht oder das scheinbare Dilemma, gibt es halt Abhilfe, die bereits auch schon natürlich das Sein als sein eigener Prozess ist und darstellt.
Und diese Abhilfe ist zum Beispiel, dass man zu weisen Menschen geht, die einem gut beraten können.
Zum Beispiel.
Wie ich zum Beispiel, wie du das kannst. Ja.
Ja, die Möglichkeit besteht natürlich. Denn es ist ja so, alles, was wir in der Welt finden, sind ja Heilungsangebote. Das heißt, die Bäume, die Früchte, die dort wachsen, das ist jetzt nicht Dekoration. Man kann sie pflücken, man kann sie essen, sie enthalten Vitamine. Symbolisch möchte ich damit sagen, dass nichts in dieser Welt umsonst passiert. Die Dinge, die sich negativ auf den Menschen auswirken, dienen natürlich dem Ganzen, denn Negativität verursacht Leid und Leid macht wach. Und die Dinge, die sich positiv auswirken auf den Menschen, erfüllen es natürlich auf einer direkten Weise, dass man halt wach wird und den sogenannten Schatten belichtet oder erkennt, was er wirklich ist. Und so hat im Leben natürlich alles seinen Platz. Und wenn man dann natürlich seit diesem Zauber der Kindheit das Gefühl hat, ich bin die Person oder ich bin der Mensch und ich kann was tun oder ich kann nichts tun oder ich sollte was tun oder ich sollte nichts tun oder wie auch immer das Ego gerade interpretiert. Wir müssen uns im Klaren sein, dass alle spirituellen Konzepte, sei es Non-Duality oder sei es weiter und wie sie alle heißen oder Yoga oder wie auch immer, Ego-Konstrukte sind. Denn es braucht immer ein Ich, ein Zentrum, das irgendeinen Standpunkt vertreten kann. Und solange man das Gefühl hat, auf irgendeine Art Suche oder Nicht-Suche zu sein, ne, ist da halt ein Zentrum. Und dieses Zentrum ist praktisch das Verhindern von Glück, vom einfachen Glück, von Seligkeit, wie wir es nennen wollen. Und natürlich gibt es dort Vertiefungen, wo es mal mehr im Vordergrund ist, mal mehr im Hintergrund ist. Es gibt natürlich einen energetischen Unterschied, ob man total identifiziert ist und gar nicht merkt, dass man leidet, oder ob man langsam bemerkt, dass man leidet. Unbewusstheit zu bemerken, ist Bewusstheit. Leid zu bemerken, ist Bewusstheit. Jeder Mensch ist erfolgreich, der merkt, dass er leidet. Es bedarf eine energetische Anhebung, es überhaupt zu bemerken. Es gibt viele Menschen, die merken es nicht. Und irgendwann wird der Körper auf der körperlichen Ebene ein Symptom erzeugen, was dann halt als Hilferuf dient. Schau mal nach innen. Das Sein ist etwas Ganzheitliches. Es ist vollkommen. Es ist göttlich und perfekt. Der Mensch kriegt immer das, was er braucht, um zu erkennen, dass er letztendlich nichts braucht. Und so hat alles immer seinen Lauf und seinen Prozess. Ja, und so in dieser Phase kann der Mensch halt, da wo er ist, beginnen, nach innen zu gehen und das, was sich ihm zeigt, nutzen, um noch tiefer nach innen zu gehen und zu reflektieren. Aber das sind Dinge, die passieren aus sich selbst heraus. Und da bieten sich natürlich spirituelle, ja, wie soll man es nennen, Lehrer oder Coaches oder in Indien nennt man es auch den Guru. Natürlich, diese Menschen selber empfinden es nicht so. Wenn das sogenannte Erwachen passiert, hat man nicht das Gefühl, dass man ein spiritueller Lehrer ist.
Kann ich nochmal zu dem Erwachen zurückkommen? Ich glaube, du hast noch gar nicht so richtig gesagt, was das überhaupt ist, oder? Hm. Oder zumindest habe ich es jetzt. Bei mir kommt manchmal ein Fragezeichen, Erwachen. Mhm. Was erwacht da? Oder?
Okay, gut, ja. Ich kann da noch drauf eingehen. Mhm. Ich führe nur ganz kurz das Ende, dann gehe ich direkt darauf ein, damit das jetzt nicht offen bleibt. Und dann passt das sogar vom Übergang. Also wenn das sogenannte Erwachen passiert, wo ich jetzt erkläre genau, was das ist, was eigentlich unmöglich ist, ist da kein Lehrer mehr, der das Gefühl hat, dass er erwacht ist. Und dass dann jemand kommt, der nicht erwacht ist, auf dem er jetzt diese Energie überträgt, damit er auch wach wird. Nein, das sind so energetisch gehaltene Empfindungen beim Suchenden, bei dem die, nennen wir es mal, die Einheit scheinbar kontrahiert ist seit der Kindheit. Er hat das Gefühl, den Frieden fühlen zu können, die Einheit fühlen zu können. Du kannst nicht das fühlen, was ohne ein zweites ist. Wer sollte das fühlen? Wenn er nur das ist, wer könnte außerhalb von das sein, der die Energie fühlt und die überträgt? Das heißt, jeder, nennen wir es mal in Anführungszeichen, authentischer Lehrer empfindet sich nicht für einen Lehrer, einen Guru, einen Meister, der irgendjemand von sich getrennt empfindet, der Hilfe braucht.
Als was empfindet man sich dann?
Gut, kommen wir jetzt in die Richtung. Und das kann man halt dann nutzen. Solange man halt identifiziert ist, kann man halt spirituelle Veranstaltungen, Satsangs, Einzelsitzungen biete ich an. Die finde ich immer sehr effektiv, weil man dort individuell 100% nur auf einen Mensch eingeht. Und das ist eine sehr große Hilfe. Besonders in der heutigen Zeit eignen sich Einzelsitzungen über Skype oder wie auch immer zum Beispiel gut. So, kommen wir zum Erwachen. Was ist Erwachen? Ja, ich kann dir die Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Was ist Nicht-Erwachen? Ist dieses Glas hier Nicht-Erwachen? Gibt es irgendwas, was nicht das ist, was Erwachen ist? Alles, was je ist, war und sein wird, ist das, was Erwachen ist. Wenn ich jetzt die Hände nehme und sage, hier zwischen ist ein wunderbarer Frieden fühlbar, wenn ich es jetzt zu einem Objekt mache, was man fühlen kann, was gar nicht der Fall ist, weil das, was zwischen den Händen fühlbar ist, ist auch das, was als harte Materie, als Boden passiert. Also alles, was ist, ist alles, was ist. Und somit alles, was je ist, war und sein wird, ist das, was jetzt hier gerade in diesem Raum ist. Wir könnten sagen, das, was hier vor Freude vibriert, ist das, was alles ist, was je ist, war und sein wird. Man muss nicht fremde Galaxien besuchen gehen, um zu wissen, was da ist. Hier in diesem Raum ist bereits alles, was je ist, war und sein wird. Weil alles diese Einheit, diese, nennen wir es mal, Urenergie ist. Ich könnte aber jetzt auch andersrum sagen, alles, was je ist, war und sein wird, ist dieses Buch oder dieses Glas oder diese Couch. Weil alles alles ist. Das Denken kann das jetzt nicht verstehen. Das sagt, pass auf, Vincenzo. Wenn ich nach innen gehe, fühle ich Frieden, Einheit. Nicht immer, aber ab und zu vielleicht. Und das ist eine Couch. Das ist ein Buch. Und wenn ich jetzt nach da gehe, komme ich in eine andere Stadt. Und hier ist dieser Raum und hier ist ein Wohnzimmer von mir aus. Das passt nicht zusammen. Ja, das ist die Identifizierung. Solange diese Basisidentifikation besteht, hat man halt das Gefühl, das Sein fühlen zu können. Und dann empfindet man diese Seinsfühlung als etwas Besonderes. Und das Drumherum ist dann der Background, in dem es sich offenbart. Aber nach und nach erkennt man, dass man nicht das Sein fühlt, sondern dass dieses Sein alles ist. Nach und nach geht der Suchende und alles, was scheinbar wahrgenommen werden kann, also Seher, Sehen und Gesehenes, in dem auf. Und dann ist da nur noch das. Das als Couch, als Boden, als Buch, als dieses Gespräch. Und dann ist da kein Ich oder Nicht-Ich mehr, das behaupten oder vermuten kann, was ist denn jetzt Erwachen?
Und ich sagen kann, ich bin erwacht.
Doch, natürlich. Ich kann sagen, ich bin erwacht. Ich kann jetzt sagen, ich bin erleuchtet. Ich kann das alles sagen. Aber ich empfinde es nicht so. Hier ist nur das. Wenn du still in Meditation sitzt und sagst, wow, das ist es. Das ist nur hier. Und da ist kein Platz mehr für, ich bin erleuchtet. Aber sagen kann ich, was ich möchte in dem Sinne. Oder was passiert, könnte man sagen. Das heißt, relativ gesprochen komme ich dir jetzt entgegen und sage, Erwachen ist, wie ihr in dem Buch gefunden, die Erkenntnis vom einfachen Glück über den Sinn des Lebens, dass Frieden, Harmonie, Liebe, das Wort Glückseligkeit ist so ein bisschen aggressiv, ein bisschen sehr dominant, wir können das so ein bisschen abmildern mit Frieden, der natürliche Zustand ist. Das heißt, du kannst vor einem Mülleimer sitzen, wo der ganze Müll nach oben rausragt und du fühlst dich einfach absolut in Frieden und in Harmonie und Glück. Und dann setzt du dich vor einem Palast und fühlst dich nicht anders. Und das ist dieses Bedingungslose, diese bedingungslose Liebe. Das, was passiert oder nicht passiert, ist nicht mehr 100% wichtig. Relativ gesehen natürlich brauchst du ein Dach über dem Kopf, du brauchst was zu essen. Es hat Vorteile, wenn der Körper gesund ist und das alles gut läuft. Ja, das wird auch bleiben. Man wird auch weiterhin sich engagieren, seine Ziele zu erreichen, im Leben sich zu entwickeln, weiter voranzukommen. Man hat immer noch Vorlieben und Abneigungen. Man hat immer noch einen Drang, seine Energie so einzusetzen, dass es zum Wohle aller dient. Das wird bleiben. Aber als diesen bedingungslosen Frieden, als dieses bedingungslose Glück.
Ja, du hast ja über das Erwachen gesprochen und das Ich schläft, oder wie ist das?
Ja, das Ich schläft nicht, das Ich ist der Schlaf. Ein Ich kann nicht erwachen, deine Gedanken können nicht erwachen. Das ist nicht möglich. Die Gedanken denken, dass sie erwachen können. Die Gedanken suggestieren dir, geh auf die Suche nach Einheit, nach Erwachen und nach Erleuchtung und so weiter. Und das ist natürlich ein wunderbares Mittel, um weiter Energie von dir zu bekommen und um weiter schlafen zu können oder dich zur Hypnose zu veranleiten, dass du weiterhin dich mit dem identifizierst, was du in dem Sinne nicht bist. Und das war jetzt mal relativ gesprochen. Wenn wir dich trennen vom Ego als der Beobachter, als das, was schaut, wenn wir das mal so in diesem Zusammenhang stellen. Das heißt, das, was schaut, identifiziert sich mit dem Geschauten, mit seiner eigenen Schöpfung im Endeffekt. Und dadurch hat das Ego halt diesen Energieschwung, dich immer wieder zu verführen, mehr Energie in es zu investieren. Vorher hat das Ego versucht, die Energie zu bekommen, das sagt, geh raus in die Welt, versuche erfolgreich zu sein, berühmt zu sein, viel Geld zu verdienen, die perfekte Partnerschaft und so weiter. Und wenn das alles irgendwann mal nicht funktioniert, wird das Ego dich motivieren zu sagen, versuch mal Erleuchtung, Spiritualität, Erwachen, Einssein, das Ego loswerden, das Ego töten. Und das ist dann nachher der Dieb, der sich als Polizist verkleidet. Und dieser Dieb wird nie gefunden, weil der sucht, den Dieb selber der Dieb ist. Mhm. Und so wird das Ego dir immer wieder sagen, du musst das Ego loswerden, du musst es transzendieren, du musst dies und jenes tun. Ach nee, warte mal, es gibt gar kein Ich. Wir müssen zur Non-Dualität gehen, da ist ja sowieso alles Einheit. Welches Ich? Also solange da ein ganz subtiles Zentrum ist, spielt es gar keine Rolle, welches System, welches Genre, welche Suche, wie subtil. Alleine solange das Gefühl besteht, ich spüre Frieden, ist da noch ein Zentrum. Wovon ich hier spreche, ist unsagbar und gleichzeitig ohne ein zweites.
Ja, nun kann man das Zentrum ja nicht einfach wegmachen, ne? Also.
Nein, wer sollte es wegmachen können? Der das Zentrum wegmachen könnte, ist das Zentrum. Man kann nur erkennen, dass es nie ein Zentrum gab. Aber das ist kein Ich, das das erkennen kann.
Wollte ich gerade sagen, das kommt irgendwie von woanders. Also,
es hat keinen Ort, wo es gemeldet ist. Es hat keine Wohnhaft. Deswegen sage ich gerne, aus sich selbst heraus klar. Und das ist schon fast zu viel gesagt. Das heißt, im Endeffekt, auf relativer Ebene.
Aus sich selbst heraus ist das erwachte Sein, oder wie?
Das ist ein Wort, was ich als Kommunikationsbrücke nutze, weil mir kein besseres einfällt. Aber es ist natürlich auch nicht korrekt, es so zu sagen. Man kann es gar nicht sagen. Selbst wenn man sagt, es ist das Unbeschreibliche, ist es schon zu viel gesagt. Vereinfacht könnte man sagen, das, was man glaubt, in tiefer Meditation oder im Satsang zu fühlen, diese Präsenz von Einheit, das ist es eigentlich. Es gibt nichts anderes. Und das Denken denkt, ich fühle das. Und irgendwann mal wird aus dem, was man glaubt zu fühlen, aus diesem Fühlen heraus, wird es klar sein. Und das Denken, was dachte, ich fühle es, geht in dem auf und nichts ist hier passiert. Es verhält sich im Prinzip auf den Kopf gestellt. Es gibt kein Ich, das die Präsenz in den Alltag integriert und fühlt und fühlt und irgendwann mal, wow, da ist nur das Göttliche. Sondern das, was man glaubte zu fühlen, aus diesem Fühlen, wo kein Ich drinnen ist, was reines Sein oder Energie ist von mir aus, das schaltet aus sich selbst heraus um. Und wenn das passiert, weiß man, dass selbst die Umschaltung schon der Traum war. Mhm. Genauer kann man das relativ nicht beschreiben, weil ich kann nicht den Gedanken denken, den man nicht denken kann. Ich kann nicht die Farbe malen, die es nicht gibt.
Ja, aber ich denke, das ist so verständlich.
Ja.
Du hast gesagt, oder du hast beschrieben, wie quasi aus Leiden heraus das Bedürfnis entsteht, wacher zu sein. Also,
ja.
Aber gibt's auch andere Möglichkeiten? Kann es einfach aus sich entstehen, also das Bedürfnis, das Ego zu durchschauen? Weil eigentlich gibt es ja auch keine Kausalität. Also,
nicht wirklich, ja. Richtig, alles, was du sagst, ja. Also es gibt Menschen, wo das Erwachen einfach so passiert. Einfach aus sich selbst heraus, ohne einen Prozess. ohne ein Hin und Her, dass man mal sagt, oh, ich bin verbunden jetzt nicht und ich muss es ausbauen, sondern es ist einfach, passiert einfach, peng, so. Aber in den meisten Fällen wurde da auch biografisch berichtet im Vorfeld, dass es Phasen von Depression und Leid gab. Das heißt, was du fragst, ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Art Grundidentifikation in der frühen Kindheit stattfindet, dass das Kind sich mit dem Namen gleichsetzt, zu einer Person energetisch sich transformiert, das auch energetisch so gehalten wird und das, was Freude und Glück ohne Ursache ist, scheinbar nicht mehr selbstverständlich ist, so dass die Fassade des Lebens immer kreiert werden muss nach der Konditionierung. Sprich, ein kleines Beispiel, wenn die Eltern sagen, wenn du groß bist, musst du das, das und das haben, dann bist du jemand. Dann kommt das und dann in dem Moment, ah, ich habe es geschafft. Und dann öffnet man sich, man entspannt sich, man lässt das zu, was ist automatisch. Und dann auf einmal kommt dieser Frieden, der nicht mehr jetzt kontrahiert wird durch diese Grundspannung. Aber dann wird interpretiert vom Ego, dieses Glück ist jetzt da, weil das sich draußen so zeigt. Dann wandelt das Leben und die Fassade des Lebens wandelt. Dann kommt wieder ein Faktor, der vielleicht nicht da sein sollte. Und sofort Widerstand und geht es wieder in den Hintergrund. Oh, ich muss wieder an mir arbeiten. Ich muss jetzt wieder die Zukunft verändern. Ich muss wieder und so weiter. Und solange das so besteht, ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass ein Mensch heranwächst, ohne Leid je erfahren zu haben. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, weil die Fassade des Lebens ist nie so hundertprozentig, wie man programmiert oder konditioniert wurde, dass man halt keinen Widerstand gegen leistet. Und das Beste ist, selbst wenn bei einem Menschen wirklich mal phasenweise alles so läuft, wie man es sich vorstellt, darf man einen Faktor nicht vergessen. Es gibt zwei Möglichkeiten im Leben, unglücklich zu sein. Nicht zu bekommen, was man will und zu bekommen, was man will. Denn das Ich ist kontrahiertes Glück. Das Ich ist sein eigener Rückschritt. Und solange dieses Zentrum besteht von ich nehme wahr, ich sehe, ich denke, ich fühle, ich atme, ist eigentlich lächerlich. Die Atmung geht ja auch ohne dem Ich weiter, sonst wären wir ja alle schon tot. Solange dieses Ich vorhanden ist, ist ein Leben in Friede, in Freude und Glück als natürlicher Zustand, also reden wir von scheinbar permanent, unmöglich. Und somit auch ein spontanes Erwachen hat mit Sicherheit im Vorfeld oder garantiert mit Leid auch zu tun gehabt. Aber ob man jetzt ein intensives Leid gehabt haben muss, um spontan zu erwachen, das muss nicht so sein. Da gibt es ja Autobiografien, wo auch junge Leute in der Klassenarbeit erwacht sind. Ich glaube, mit 16 war das Robert Adams. Und da war vielleicht das Leid noch nicht so intensiv wie bei einem anderen, der vielleicht mit 29 vorm Selbstmord stand. Das Sein ist natürlich schon ein Mysterium. Es gibt da, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich eine Regel. Es ist seine eigene Regelung. Es ist seine Naturgesetze. Es ist das, was Regeln ist. Daher ist es einfach ein Mysterium. Es gibt Menschen, die suchen ein Leben lang und es bleibt bei der Suche. Und es gibt Menschen, die haben nie gesucht und da scheint es zu passieren. Es ist ein Mysterium.
Ich habe mir eine Frage aus deinem Buch rausgeschrieben. Was ist das, das du wirklich willst? Ist das wichtig, dass man sich die Frage stellt? Was ist es, was du wirklich willst?
Es kommt jetzt natürlich auf den Kontext an. Ne, man muss jetzt den Kontext natürlich verstehen. Das Wort selber rausgeholt, das können wir jetzt unendlich belichten und unendlich definieren. So wie es im Buch steht, im Kontext zum Text, der davor und danach kommt, hat es natürlich eine andere Bedeutung. Da ich jetzt leider das ganze Buch nicht eingescannt habe in meinem Kopf, muss ich jetzt ein bisschen intuitiv vorgehen. Ich denke, die Frage hatte damit zu tun, unter anderem wahrscheinlich, was ist es, was du letztendlich willst? So, und da haben viele Menschen erstmal eine konditionierte Vorstellung. Ich will gesund sein, ich will das sein, das, reich oder ich will erleuchtet sein. Ist auch eine Konditionierung. Das Sein kennt sich selbst nicht. Das ist so absolut, es kennt sich selbst nicht. Wer will erleuchten? Wer will glücklich sein? Wer ist das überhaupt? Ist der nachts im tiefen Schlaf da? Nee. Taucht dann morgens wieder auf? Und irgendwas verwechselt sich wieder damit. So. Und wenn wir dann die Frage zu Ende gehen, was möchtest du eigentlich wirklich? Dann könnten wir uns einigen auf das Wort, wir möchten in Frieden sein. Wir möchten glücklich sein. Wir möchten erfüllt sein. Wir möchten zu Hause sein, symbolisch. Also dieses Geborgenheitsgefühl. Also das, was sich halt gut anfühlt, wollen wir. Das könnten wir verallgemeinern. Und da beginnt es dann im Endeffekt. Dann muss man einfach, also das Ego hat die Vorstellung, das identifizierte Denken in anderen Worten, es muss diesen Zustand von Freude ohne Ursache erschaffen. Durch Loslassen oder durch Tun, wenn wir diese beiden mal nehmen als Gegenpol. Aber in Wahrheit ist es bereits und es muss nicht erschafft werden. Und das ist die Erkenntnis, wo man dann halt von der sogenannten, ja, man könnte sagen, die Zwiebel schälen. Man schält die Zwiebel immer weiter und am Ende hat man keinen Kern, da ist nichts. Und das ist das, was eigentlich schon immer war. Dieses Nichts von purer Freude, das schon das Schälen war.
Meine Frage ging jetzt auch eigentlich gar nicht so direkt aufs Erwachen, sondern überhaupt sich mit sich selber zu beschäftigen, also zu fragen, wer man ist, sich spirituell zu orientieren, Bücher von Lehrern zu lesen zum Beispiel. Ja. Mir scheint es so, als wäre das manchen in die Wiege gelegt, dass das einfach passiert.
Ganz also, genau.
Und anderen eben nicht oder erst sehr spät oder was. Also das kann ganz unterschiedlich, mit und ohne Leid.
Genau. Es ist ein Mysterium, klar. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit ein Leben lang nicht. Und dann irgendwann mal in vielleicht höheren Alter interessieren sie sich auf einmal, haben dann eine kurze Phase eines Prozesses und die Sache ist vorbei. Das kann auch umgekehrt sein. Also es ist genau wie du sagst. Es ist ein Mysterium. Es gibt da nicht den Mainstream, den Standardweg. Den gibt's dort nicht. Es ist spontan. Es ist unbegreiflich. Es passiert einfach, wie es passiert. Genauer gesagt, es ist das, was passiert. Das heißt, alles, was ist, ist so, wie es ist, weil das Sein so ist, wie es ist.
Aber du spekulierst ja nicht auf frühere Leben oder dass ein Erinnerungen zufallen von Menschen, die früher mal gelebt haben oder Fähigkeiten sogar, das wäre eben noch Spekulation oder wie siehst du das?
Im Endeffekt wird es so passieren, wie es passiert. Das heißt, im Endeffekt gibt es nichts und alles, weil alles alles ist. Das heißt, wir können jetzt auf relativen Ebene sagen, was man nachts träumt, ist nicht real und was jetzt hier passiert, ist die Hauptsache. So können wir auf der relativen Ebene reden oder damit umgehen. Aber das Sein ist ja letztendlich alles. Also ist das Sein auch der Traum. Und somit ist alles real, weil alles das Sein ist. Und das Sein ist jetzt multidimensional, könnte man sagen. Wenn ein Mensch das Gefühl hat oder weiß, er hat schon mehrfach gelebt und die Energie verkörpert sich immer wieder neu und da kommen Erinnerungen und da gibt es vielleicht sogar Beweisführungen, dann ist das das Sein als diese Dynamik. Und wenn bei einem anderen Mensch es passiert, nee, das ist alles Quatsch, das ist alles Einbildung, letztendlich gibt's nur das, was jetzt ist und das ist Einheit und das andere ist vom Ego eingebildet, dann ist das Sein halt diese Dynamik. Letztendlich, wenn einer fragt, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, da gibt's eigentlich nur eine richtige Antwort, beides. Es ist immer alles richtig, weil alles immer dasselbe Sein ist. Wenn 10 Menschen verschieden denken, gibt es 10 verschiedene Wahrheiten. Ich rede vom Letztendlichen. Praktisch gesehen kann es natürlich sein, dass man zu einem spirituellen Lehrer geht und er einem durchschaut und ihm eine spezifische Anweisung gibt und sagt so, pass auf, lass jetzt mal alles auf Seite, was mal war, lass mal die Zukunftsversion auf Seite, sei einfach mal jetzt hier still und lausche mal und guck mal, ob du hier etwas fühlst. Ja, aber weißt du, ich war vorher Jesus in meinem Leben und davor war ich so, ja, das ist alles schön gewesen, aber bleib mal jetzt hier und lausch nur mal und lass mal alles auf Seite. Dann ist das auch schon der Prozess aus sich selbst heraus, der dann halt das ist, was ist. Und dann kann es zu einer Umschaltung kommen in dem Sinne. Und dann ist aus sich selbst heraus klar, dass es im Endeffekt dasselbe ist. Ob es Reinkarnationen gibt, ob es keine gibt, ob das alles Einheit ist oder nicht, ob man was tun oder nicht tun kann. Letztendlich ist da immer diese Einfachheit. In Indien bezeichnet man das ja auch immer mit dem Kind symbolisch. Krishna wird ja auch gerne manchmal als Kind dargestellt in manchen Zeichnungen. oder werdet wie die Kinder, wie Jesus es auch sagte. Ein Kind macht sich nicht viele Gedanken. Es läuft einfach die ganze Zeit im Kreis. Es erfüllt damit gar keinen Sinn, außer dass es Freude hat. Und das ist die Intelligenz. Die Intelligenz ist Freude und Glück. Und wenn man weiß, dass Freude und Glück ohne Zweites ist, na, dann werden die Menschen halt diskutieren über, was ist jetzt die Einheit, was war vor dem Urknall, gibt es nicht. Dir wird es im wahrsten Sinne des Wortes gleich sein.
Ja, es gibt auch nicht so wirklich Zeit, oder? Also wie kann das dann?
Ja, es gibt, wie gesagt, die relative Ebene, dualistisch gesprochen, und die absolute Ebene. Auf der absoluten Ebene sind wir jetzt bei dem, was du sagst. Es gibt keine Zeit, kein Werden, kein Kommen, kein Gehen. Da ist nur das und Punkt. Und alles, was die ist, war und sein wird, ist diese Couch, weil alles alles ist. Relativ gesprochen gibt es die Couch, gibt es die Körper, gibt es verschiedene Dinge, gibt es die Zeit. Man hat eine Uhr, heute, dann geht mein Zug und so weiter. Und wie passt das zusammen? Es passt perfekt zusammen. Das, was ist, das ist es. Das als Leben, das als Zeitgefühl, das als die verschiedenen Formen der Gestaltung. Erwachen hat nichts damit zu tun, dass man auf einmal ein Raum ist, ohne Gefühle, ohne nichts.
Wollte ich sagen, man kann es nicht trennen. Ne?
Man kann es nicht trennen. Einheit ist, sich einen Tee zu machen. Einheit ist auch mal zu schimpfen, Grenzen zu setzen. Einheit ist, mit dem Zug irgendwo hinzufahren. Einheit ist, das, was ist. Ängste zu haben, ist auch Einheit. Jetzt sagt das Ich, ja, aber pass auf, das habe ich alles schon und das möchte ich ja loswerden. Ich will ja glücklich sein. Das Missverständnis ist, dass man glaubt, dass das Tag im Gegensatz zur Nacht steht. Das Glück im Gegensatz zu Leid steht. Wenn man erkennt, dass alles alles ist, dann ist da einfach Freude und Glück als, ja, ich muss es wieder ein bisschen trennen, als Einheit von allem. Und dann kann Glück scheinbar als Leid mal passieren. Vielleicht hat man mal Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen. Dann kann Glück scheinbar als Zeitgefühl passieren, dass man Stress hat und jetzt irgendwie schnell irgendwo hin muss. Das heißt, der natürliche Zustand ist Freude ohne Ursache, aber dieses individuelle Sein als Menschsein mit all den Gefühlen, Gedanken und Handlungen bleibt als das Sein bestehen, sonst ist das Menschsein vorbei. Und wenn jetzt die Menschen anfangen aufzuwachen und aus dieser Freude und Liebe heraus denken, fühlen und handeln, haben wir eine andere Welt. Viele Menschen fühlen sich aber von der Basis her nicht wohl, weil sie nicht wissen, wer sie sind, und versuchen dann, diese Welt zu verbessern durch eine Basis namens ich fühle mich nicht wohl, nicht eins, und daraus denke ich, fühle ich und handle ich. Und dann kommt das Verwunderliche, warum wird es nicht besser? Das heißt, wir können nicht sagen, solange wir nicht erwacht sind, tun wir nichts mehr. Das geht natürlich auch nicht. Wir müssen denken, fühlen und handeln in jedem Augenblick. Wir können das jetzt nicht aufschieben und bis zum Erwachen erstmal warten, um alles richtig zu machen. Das wäre auch falsch. Da, wo man ist, beginnt man mit dem, was gerade ist. Aber während man das, was man macht, beobachtet, kann man versuchen, oder es kann passieren, je nach Betrachtungsweise, dass diese Umschaltung passiert. Und aus Freude ohne Ursache zu denken, zu fühlen und zu handeln, das ist die wirkliche Lösung für und die Menschheit.
Der Kampf auch draußen ist, oder? Da ist nicht mehr dieses...
Allein die Energiefrequenz ist schon entscheidend. Den Kampf können wir einfach mal auf Seite lassen. Wenn du dich gut fühlst, was kommen automatisch für Gedanken? Angenehme. Wenn du dich gut fühlst, sagst du, oh, was für ein schöner Tag, jetzt regnet es gerade. Ja gut, ist egal, der geht nachher weg. Wenn du dich jetzt depressiv fühlst, und draußen scheint die Sonne, wirst du denken, mein Leben. Du siehst die Sonne gar nicht. Das heißt, die Gefühle entscheiden auch darüber, welche Gedanken sich in Wechselwirkung einstellen. Dann haben wir noch den Körper. Wenn du dich gut fühlst, ist der Körper auch relativ entspannt und fühlt sich eventuell gut an. Diese Wechselwirkungen, wir sprechen ja von psychosomatischen Erkrankungen, die ja Vorreiter sind heutzutage. Und so wie du dich fühlst, so denkst du und der Körper, alles ist in Wechselwirkung miteinander am Stehen. Und wenn die Menschen, wenn es denen jetzt gelingt, statt gegen das Leid zu kämpfen und zu sagen, ich will das nicht, einfach lernen, alles zu seiner Zeit natürlich, mit dem Leid zu sein. Mit dem Leid zu sein heißt nicht, ich liebe es oder ich will es nicht, sondern ich fühle einfach Leid und ich kann es überleben, ich kann es gerade ertragen. Das geht natürlich auch nur da, wo schon eine gewisse Bewusstheit besteht. Nicht jeder kann das direkt dort, wo er steht. Manche Menschen brauchen noch im Vorfeld ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung, vielleicht hier und da ein paar Ergänzungen. Das ist klar, das ist nicht für jeden was. Aber für Menschen, die schon ein gewisses Bewusstsein, könnten wir jetzt sagen, in Anführungszeichen erreicht haben, reden wir mal den dualistischen Part, die können mit dem Leid sein. Das Persönliche und das Kollektive. Und dadurch, dass sie mit dem Leid sind, können sie die Präsenz, die sie sind, fühlen, obwohl Leid mitgefühlt wird. Das heißt, sie leiden und fühlen gleichzeitig Freude. Und dann wird diese Freude, dieses Leid ganzheitlich transformieren. Und dieses Denken, Fühlen und Handeln aus der Freude, das ist das, was wir Menschen heute wirklich brauchen.
Ja, ich kenne das, also dass irgendwas auftaucht, Schmerz oder so, und trotzdem ist da Frieden.
Genau, das ist der Weg. Das ist der Weg aus diesem
Labyrinth. Dann aber in dem Frieden bleiben, sich nicht sehr eigentlich da bleiben. Ne?
Ja, jetzt kommt natürlich wieder langsam die Struktur. Jetzt ist Frieden da und jetzt muss er bleiben.
Also ich meine, sich nicht dann so mit dem Schmerz zu identifizieren, dass es Leid wird.
Das wäre der Idealfall. Ne? Nur kennen das viele Menschen, wie etwas sein sollte und wie es umgesetzt wird, sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Wenn man jetzt verbunden ist mit der Freude, mit dem Sein, mit der wahren Natur, ist ja noch eine Basisidentifikation. Denn man hat das Gefühl, man ist jetzt verbunden. Und man hat Angst, dass man es nachher nicht mehr ist. Also steckt hier eine Basisidentifikation gerade drin. Das kann man schon mal sehen. Wenn man das sieht, ist das spontane Erwachen ganz, ganz nah. Ganz nah. Weil viele Menschen verbringen viele Jahre damit, ich fühle jetzt das Sein, jetzt muss ich nur versuchen, das in den Alltag zu bringen, dass es nicht mehr von meinen Gefühlen und von meinem Leid und von meinen Traumen wieder aufgefressen wird. Diese Gedankengänge halten sie dann für die Wahrheit und deshalb vergehen die Jahre. Wenn aber einmal es passiert, dass man in dem Moment erkennt, hey, die Gedanken im Kopf wie ich muss viel Geld verdienen, ich muss berühmt sein, ich muss mein Leben was erreichen, das ist Ego, das ist die Stimme im Kopf. Aber dann auch erkennen, ich bin spirituell, ich entwickle mich weiter, ich bin kurz vor der Erleuchtung am Stehen und ich muss versuchen, diese Präsenz jetzt zu behalten und meine ganze Negativität aufzulösen. Wenn das dann auch noch als Gedanken gesehen wird, ist es sehr nah, könnte man sagen. Und wenn es dann da ist, weiß man, dass es schon immer da war. Weil die spirituellen Menschen teilen die Gedanken. Die sagen, die Gedanken, die über Spiritualität handeln, das bin ich. Und die Gedanken, die über Geld, Macht, Prestige und Eitelkeit handeln, die bin ich nicht.
Die Gedanken sind Gedanken.
Aber Gedanken sind Gedanken. Aber das ist die Verwechslung der Ebenen. Darüber spreche ich oft in meinem Live-Chat auf YouTube. Meditation TV heißt der. Diese Verwechslung der Ebenen, die findet statt. Und solange die stattfindet und nicht gesehen wird, bleibt dieses Muster.
Man kann also ein Gedanke kann uns nicht nach Hause bringen, sozusagen.
Nein, weil der Gedanke ist das, was dich von zu Hause rausschmeißt. Aber beim Erwachen wird klar, dass es nie Gedanken gab. Dass es nie Gefühle gab, nie einen Körper gab, nie Handlungen gab. Und keine Muster gab, die man auflösen musste. Und es nie einen Vincenzo gab, der gelehrt hat. Sondern dass alles schon immer das war als das. Bringt dem Suchenden in dem Moment nichts außer vielleicht, och, hört sich ja schon mal gut an. Aber es kann passieren, wenn man so ein Interview hört, dass man anfängt, nach innen zu gehen und zu schauen. Ah, hier sind die Gedanken. Jetzt sind sie weltlich orientiert. Jetzt sind sie spirituell orientiert. Aufpassen. Spirituell orientierte Gedanken sind auch Gedanken. Und zack, hat dieses Video einen Effekt gebracht. Dann kommen die Gefühle. Schrecklich. Aber stopp. Behalten wollen und transzendieren, wer will das? Loswerden wollen, wer will das? Das Leid einfach mit dem Leid sein. Man backt einen Kuchen und leidet. Ja, das, es wird sehr einfach, wenn die Bewusstheit steigt und man immer mehr in diesen Frieden kommt. Dafür sind die Live-Satsangs da, weil da passiert das automatisch. Man kommt in den Raum Und die Energie, die dort ist, als Frequenzhaltung, wird sie ja im Satsang präsentiert, transformiert das sogenannte menschliche Sein, bewusst oder unbewusst. Das heißt, man kann nicht in einen Satsang gehen, ohne Transformation zu erfahren. Je nachdem, wie tief sich das auswirkt, ist auch wieder relativ. Manche kommen einmal, manche kommen tausendmal. Das ist auch verschieden. Aber Transformationen in den Live-Satsang finden garantiert statt. Schneller oder langsamer. Aber solange diese Verwechslung der Ebenen passiert, können die Impulse über Gespräche, über Videos, über Einzelsitzungen oder halt die Live-Satsangs auf der energetischen Ebene auch überwiegend wieder einen Weg finden, dass man dahin kommt, dass man sagen kann, ich kann mit dem Leid sein. Ich kann mit dem Leid in der Welt sein. Ich kann mit dem Ganzen sein, ohne zu zerbrechen.
Also es geht nicht so wirklich darum, eigentlich, was du sagst, also jetzt nicht um diese Verstandesaktivität, sondern wirklich um zu hier zu sein mit dem, was ist, oder?
Die Verstandesaktivität, die Impulse, die ich gebe, dienen nur dazu, dass man in diese Seinsfüllung kommt. Denn man kann die Psyche nur heilen mit dem, was nicht Psyche ist. Die Psyche selber kann sich nicht heilen durch sich selbst, weil die Psyche selber ist schon ein Konstrukt von Identifikation, also von Krankheit. Nur wir einigen uns darauf, dass wenn man arbeiten gehen kann, Auto fahren kann, dass man diese Krankheit noch als gesund bezeichnet. Und wenn einer nicht mehr funktionieren kann und irgendwo eingesperrt wird, diese Psyche bezeichnen wir als krank. Aber im Endeffekt sind beide Psychen pathologisch, weil dort immer noch eine Basisidentifikation ist mit dem Gefühl, mich gibt es, ich bin geboren und ich werde irgendwann sterben. Und das verursacht Dauerstress. Und Stress und Glück ist so eine Sache auf relativer Ebene. Und wenn aber man nun mit etwas in Berührung kommt, was nicht psychologisch ist, was nicht gedanklich ist, was nicht in einen therapeutischen Bereich untergeordnet werden kann. Aber es wird ihn gemacht. Man benutzt es als Therapieverfahren. Komm mit der Seinsfühlung in Berührung und heile deinen Geist und deinen Körper. Man macht es heutzutage so. Und das ist auch in Ordnung so, weil wenn man identifiziert ist, sollte man auch eine Sprache bekommen, die man versteht. Deswegen bin ich damit auch einverstanden, dass es so gehandhabt wird. Aber ich will es nur mal auf letztendlicher Ebene mal kurz ansprechen für diejenigen, die vielleicht es nicht mehr so brauchen sollten. Wenn man mit dem in Berührung kommt, was jenseits des Psyche, des Denkens, des Konditionierten ist, dann erübrigt sich das alles. Dann hat man den Anker. Dann ist man da, wo Jesus sagte, wenn du das wahre Leben leben willst, musst du dieses aufgeben. Und siehe da, letztendlich war dies schon das wahre Leben. Ja.
Du hast vorhin mal gesagt, man muss handeln oder man handelt automatisch. Ja. Könnte man sagen, das ist einfach die Energie, das Leben, was durch einen fließt, die sich ausdrücken will.
Ja, kann man so sagen. Ich sitze jetzt hier und habe jetzt keinen Text, den ich ablese und die Wörter kommen einfach. Und ich habe sie nicht vorher geplant und ich lese nicht von der Tafel ab. Ich weiß nicht, was ich sage als nächstes. Es kommt einfach. Und so ist es auch mit der Atmung. Wenn ich schnell laufe, atme ich anders, wenn ich langsam laufe. Ich koordiniere die Atmung nicht beim Schnelllaufen. Das heißt, im Endeffekt, auf relativer Ebene gesprochen, kann man nur das tun, was bereits sowieso von selbst passiert.
Genau, und wenn man zum Beispiel sagt, so, ich mache jetzt nichts mehr, man legt sich und versucht den ganzen Tag im Bett zu liegen, irgendwann kommt dann doch die Energie, wie was.
Ja, zumal im Bett liegen ist ja schon was machen. Ich tue nichts, ist tun und im Bett liegen ist auch etwas tun, im Bett liegen. Das Ego kann nicht nichts tun. Das ist sehr interessant, was du sagst. Wenn das Ego sagt, ich tue was, ist es tun. Und wenn das Ego sagt, ich tue nichts, ist das tun, dass es nichts tut. Das Ego ist das Zentrum, die Identifikation, die Basisidentifikation. Und solange das da ist, ist das Gefühl von tun oder nicht tun da. Wobei tun und nicht tun dasselbe ist. Zentrum. Mit dem Erwachen ist es so, dass da gar kein Ich mehr ist. Das heißt, ich kann den ganzen Tag zu dir sprechen, dich wie eine Person ansprechen, aber ich spreche trotzdem nicht die Person an, weil ich weiß, ich in Anführungszeichen, dass es keine Person gibt, mit der ich reden kann. Und trotzdem den ganzen Tag sage ich und du und wir und so weiter. Das heißt, beim Erwachen ist einfach klar, dass alles diese Seinsfühlung, dieser Frieden ist, diese Energie ist und dass sie aus sich selbst heraus scheinbar als das Leben passiert, wo manche Menschen glauben, mich gibt es, ich kann was tun und andere glauben, nee, mich gibt es nicht, ich kann nichts tun und ganz andere sich darüber gar keine Gedanken mehr machen. Also ich selber gucke keine spirituellen Sendungen, ich weiß auch, also hier ist dieses Thema komplett weg. Also ich würde mich jetzt eher dafür interessieren, wie man ein Gericht zubereitet, als über Spiritualität nach. Also hier kommt nicht mehr irgendwie ein Interesse in diese Richtung, weil erstens ist keiner da, aber das heißt ja nicht, dass das Interesse nicht kommen kann, weil hier ist keiner da, könnte ich sagen, und trotzdem gehe ich hier raus, mache Termine. Ne? Deswegen, so brauchen wir es jetzt nicht abzutun, sondern hier ist einfach, passiert es so, ich behaupte, dass es beim Erwachen vielleicht überwiegend so ist, muss aber nicht so sein. Hier passiert so, dass das Thema Spiritualität total bedeutungslos ist. Das ist alles das.
Es gibt aber, glaube ich, auch noch Menschen, die interessieren sich trotzdem weiter dafür.
Ja, also, habe ich gesagt, und, genau, ja.
Ja, das gibt's auch. Oder meditieren auch noch, also gerne ja. Sitzen und
ja, also hier ist es auch so, ich setze mich auch gerne irgendwo am See hin. Nur ich mache daraus keine Meditation.
Das ist jetzt schon Meditation, oder?
Ja, wenn ich gehe gerne joggen, ich mache daraus keine Meditation. Wenn ich im Satsang sitze, ich mache daraus keinen Satsang, ich bin einfach da.
Dann hört der Satsang nicht mehr auf für dich, sozusagen?
Es gibt nur Satsang. Satsang ist ohne ein zweites. Aber förmlich betrachtet, es ist schon so, dass wenn ich jetzt natürlich irgendwo noch schnell hineile und es eilig habe, ne, das ist alles Satsang, das ist alles das. Das ist nicht etwas, was mehr im Vordergrund, mehr im Hintergrund ist. Und das ist auch nicht anders, wenn es mehr hochfeuert oder etwas mehr im Hintergrund ist, wenn Stress ist. Es ist immer dasselbe Sein von Frieden.
Das kann sich auch nicht vertiefen.
Hier sind wir wieder bei der sogenannten Wortwahl. Es gibt manche Lehrer, die sagen, das ist etwas, was sich endlos vertieft. Und die meinen damit genau dasselbe, wie wenn ich sage, das kann sich nicht vertiefen, weil es nur das gibt. Das heißt, im Endeffekt sprechen alle spirituellen Lehrer dieselbe Sprache, nur mit anderen Worten. Der Suchende, das habe ich in meinem Buch beschrieben als die Konzeptkrankheit, er erfährt dann eine Konzeptkrankheit, denn er... Der Suchende oder die Suchende interpretieren dann, der Lehrer sagt, der ist kein Ich. Der Lehrer sagt, du musst was tun. Und der Lehrer sagt, du brauchst Psychotherapie. Und der Lehrer sagt, ach, das vertieft sich eh ein Leben lang und so weiter. Und dann der Suchende oder die Suchende sagen dann, ja, was denn jetzt? Vier verschiedene Aussagen. Und so entsteht eine Konzeptkrankheit. Und das kann sehr schmerzhaft sein, sehr verwirrend sein und auch Depressionen machen letztendlich. Weil man halt dann nicht weiß, was ist jetzt richtig? Aber wenn man sein eigenes Licht ist und mehr in diese Tiefe kommt, sieht man nachher den sogenannten roten oder goldenen Faden in allen Lehren. Man erkennt, die meinen eigentlich alle dasselbe, drücken sich nur anders aus. Und dasselbe heißt, dass es einfach nur diese Freude gibt, die das ist, was ist. Und sie kann mal als Rolle des Satsang-Lehrers passieren, dann sitzt man halt entspannter und schaut den Leuten intensiv in die Augen. Kann aber auch mal als Alltagsbewusstsein passieren, wo man halt schnell noch irgendwo hinrennt oder Grenzen setzen muss. Ja, das ist in Ordnung so.
Ja, zum Glück bin ich nicht anfällig für die Konzeptkrankheit.
Ja, das glaube ich dir.
Weil ich kann einfach Sachen auch einfach nebeneinander stehen lassen.
Genau.
Also mein Verstand fängt da nicht, der relaxt dann auch damit. Ja.
Genau. Es ist eh letztendlich alles die Wahrheit, weil es nur die Wahrheit gibt. Deshalb, über die Wahrheit kann man nicht diskutieren. Das ist ein sehr schöner Spruch. Über die Wahrheit kann man nicht diskutieren. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, er hat andere Ansichten als ich über dieses Genre Spiritualität, sage ich, ja, cool. Die Einheit als Vielfalt.
Es bleibt dasselbe.
Es gibt nur dasselbe, das scheinbar zwar passiert. Es kommen Menschen zu mir und sagen, ja, es gibt Menschen, die reden anders als du. Sage ich ja Gott sei Dank. Es muss ja für jeden Topf einen Deckel geben. Wenn alle wie ich reden würden, dann würden ja manche keinen Deckel haben. keine Töpfe in dem Sinne. Das heißt, ja, wir brauchen die Vielfalt auf relativer Ebene. Jede Psychologie braucht eine andere Redewendung, andere Impulse. Und was zählt, ist letztendlich die Präsenz. Ihr hört hier nicht zu, weil ich hier irgendwas erzähle. Ihr sitzt gerne hier, weil hier etwas in diesem Raum ist, was man fühlen kann. Das ist das, was ihr seid. Das ist das Interessante. Die Menschen kommen wegen sich selbst, wegen der Seinsfühlung und nicht wegen dem Blablabla. Aber da das Blablabla nicht verschieden ist von der Seinsfühlung, hat das Kraft. Und dann kann dieses Gerede eine Umschaltung erzeugen. Hier sind wir wieder bei der Resonanz. Wenn du selber schläfst, ist das, was du sagst, durchdrungen von der Energie des Schlafes. Hat trotzdem seinen Platz, kann trotzdem viele Dinge positiv bewirken. Aber die Hauptqualität ist Schlaf. Wenn ein Wort aus der Bewusstheit kommt, hat es die Frequenz der Bewusstheit. Und diese Wörter haben mehr Kraft und können mehr bewirken. Das sieht man bei den Künstlern, Bilder von Malern, die wach waren. Diese Bilder leuchten einfach. Komponenten von Musik, Mozart und so weiter. Dichter, Goethe, Schiller. Man sieht, die Menschen waren wach. Diese Bücher, die ragen raus. Das heißt, das soll jetzt keine Bewertung sein. Es ist alles wichtig, es ist alles Einheit, es ist alles dasselbe Gute eine. Aber relativ gesprochen ist das Sein auch seine Relativität. Und da kann man halt erkennen, wo das bewusste, erwachte, scheinbare Bewusstsein sich in Wort und Tat und Gestaltung zeigt und wo nicht.
Ich habe das Gefühl, die Unmittelbarkeit bringt so ein Strahlen hervor und berührt das, was auch in einem ist.
Ja, natürlich, genau. Und ganz wichtig zu verstehen ist, die Bewusstheit macht das Leid bewusst. Leid wird nicht aufgelöst in der Regel. Ich muss immer vorsichtig sein, ich darf nie was verallgemeinern, weil das Sein halt ein Mysterium ist. Aber in der Regel wird das Leid nicht erleuchtet oder beleuchtet oder gereinigt, wie wir es auch nennen möchten jetzt, transzendiert von mir aus, indem es einfach nicht mehr bemerkbar wird, sondern die Bewusstheit, die Präsenz, die Energie, die Impulse holen das Leid hervor. Das heißt, du wirst bewusster, um gleichzeitig das Leid auch besser fühlen zu können. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn ich bewusster werde, hört das Leid auf. Nee, wenn du bewusster wirst, merkst du mehr das Leid und dadurch hört es auf. Das heißt, das Erwachen ist eine Art Kreuzweg. Es gibt Fälle, wo es ein bisschen milder läuft. Hier ist es sehr heftig gelaufen. Ich habe sehr stark Depressionen gehabt und sehr stark gelitten. Ich habe keine Hilfe in Anspruch genommen. Schade, hätte ich weniger gelitten, aber irgendwie wollte ich es unbedingt auf diese Tour. Und es hat dann Jahre gebraucht, bis sich das gefestigt hat. Weil wenn die Depression bei mir damals sehr stark war, konnte ich nicht sagen, ach, ich setze mich jetzt hin und fühle den Frieden. Der kam nicht, weil die Depression war zu stark. Dann habe ich mit Frequenzen, mit allem Möglichen gearbeitet, mit vielen therapeutischen Maßnahmen, Beruhigungstherapie. Also ich habe wirklich viele Dinge therapeutisch auch einfließen lassen, dass ich überhaupt in einem Momentum kam, wo ich jetzt wo die Umschaltung passieren konnte. Mhm. Obwohl es gab auch Momente, da ist aus tiefstem Leid die Umschaltung passiert. Das hat mich damals schon stutzig gemacht, weil ich habe gedacht, logisch ist es ja, dass man auch eine gewisse Basis haben muss, um damit zu kommen. Aber da hat das Sein schon gezeigt, ich bin unberechenbar. Das Sein hat symbolisch zu mir gesagt, Vincenzo, ich bin unberechenbar. Auch wenn du leidest, kann ich kommen. Wenn du dich vorbereitest, kann ich nicht kommen. Wenn der Körper gesund ist, ist es leichter. Aber wo ich manchmal schwer krank war, war es besser, als wo ich gesund war. Das Sein hat mir praktisch auf relativer Ebene gezeigt, alles, was du dir hier oben ausmalst, vergiss es. Mhm. Und das war dann sehr frustrierend irgendwann mal.
Aber irgendwann noch erleichternd, oder?
Irgendwann mal, je nach Phase, erleichternd. Ich wusste damals nicht, dass es sowas wie spirituelle Lehrer gab, wo man hingehen kann und diese Frequenz nutzen kann. Ich war nie bei einem spirituellen Lehrer. Ich habe einfach fast 14 Jahre durchgelitten. Und in der letzten Phase, wo ich das so ein bisschen rausbekommen habe überhaupt oder das Gefühl dafür bekommen habe oder auch irgendwie, weil ich war ein sehr verschlossener Mensch, dass ich auch die Öffnung dafür hatte. dann ging es sehr schnell, dann war es sehr angenehm, mal so ein gutes Jahr oder so in diesen Räumen zu sein. Das war natürlich sehr, sehr unterstützend und es lief dann hier scheinbar sehr schnell, weil halt viel Leid schon gefühlt worden ist. Und im Endeffekt wäre die Abkürzung gewesen, dass ich das ganze Leid einfach mal komplett gefühlt hätte, ohne es weghaben zu wollen. Aber das war nicht möglich, weil es war zu stark. Der Überlebensdrang in einem Menschen ist halt da. Und man hat halt das Gefühl, dass man es nicht schafft, wenn das Leid stark ist. Und das sind halt die Hilfestellungen heute über ein spirituelles Buch, was holotropisch wach macht, von der Schreibweise, über Einzelsitzungen, die sehr intensiv sein können. Und natürlich halt über die Live-Satsangs. Das ist halt die heutigen Hilfestellungen, die ich dann halt leiste.
Die Menschen, die jetzt bei dir Einzelsession buchen, zum Beispiel über Skype, sind das meistens Menschen, die sehr leiden, oder?
Ja, natürlich. Also Menschen, die nicht leiden, die gehen meistens ins Kino. Ja. Aber es sind wundervolle Menschen und sie sind eigentlich so gut wie wach. Es sind wirklich kleine Muster. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie so eine Sitzung anfängt, die in der Regel 60 Minuten dauert. Und am Anfang ist es immer so in den ersten 20 Minuten so ein Riesensalat, der da aufgewühlt wird. Und auf einmal, wie schnell Struktur reinkommt und wie dankbar am Ende sie doch alle sind, das ist immer wieder ein Wunder. Und für mich ist es ein Wunder, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich dafür verantwortlich bin, für das, was passiert, sondern ich weiß, dass diese Dinge einfach, relativ gesprochen, durch mich passieren. Es ist so ähnlich wie Jesus hat es so wunderbar gesagt. Er meinte, nicht ich tue meine Werke, sondern mein Vater tut sie durch mich. Gleichzeitig wusste er, ich und mein Vater sind eins. Es ist, es ist schwer zu erklären alles, ja, aber das passiert und ich bin auch sehr dankbar für das Vertrauen der Menschen, dass sie halt sich auch öffnen und letztendlich diesen Schritt tun. Ich bin auch dankbar dafür, dass viele Menschen heute diese Hilfestellungen annehmen zum Wohle aller. Denn unsere Kinder wollen ja auch eine Zukunft haben. Und wenn die Menschen sich jetzt dafür öffnen, haben wir ein besseres Morgen. Deswegen bin ich sehr dankbar für die Menschen, die das machen.
Passiert da immer automatisch eine Resonanz, dass du irgendwie so tief auf die Menschen eingehen kannst, oder spielt Resonanz keine Rolle, weil es einfach eine Session ist?
Resonanz ist das Entscheidende. Ich bin mein Gegenüber. Ich selber, wenn ich jemanden anschaue, hier drin ist nichts, ist still. Hier ist keine Vorangenommenheit, keine Meinung. Ich stecke keinen Menschen in eine Schublade. Hier ist einfach Totenstille. Aber ich bin das Gegenüber in dem Moment. Und dann kommen die Gefühle, die ich fühle, von drüben. Ich fühle mich in das andere rein, in das Wesen. Und so weiß das System, was das andere braucht. Im Endeffekt bin ich nur ein Erfüllungsgehilfe. Ich gebe den anderen das, was er braucht, weil er mir verrät, was er haben will. Und das sage ich im Endeffekt. Das heißt, der Mensch, wir machen es mal technisch, der Mensch kann nicht mehr in sich reinfühlen, was er braucht, weil er gedanklich verstopft ist mit der Psyche. Hier ist diese Verstopfung nicht da und dann verrät mir der andere, was er braucht, weil bei ihm die Verstopfung im Kopf ist, und ich sage es ihm dann und dadurch löst sich seine Verstopfung und die Trennung ist vorbei. So könnte man es technisch erklären.
Bei einer Skype-Setzung ist derjenige nicht oder diejenige nicht anwesend, aber das passiert auch über das Bild und die Stimmung,
ja.
Stimme und
ja. Ja, das berichten viele, dass sie anfangen und dann irgendwann mal sagen, dass sie, ich habe den letzten Malen oft Bericht bekommen, dass Schlafstörungen sogar waren, weil nachts wollten die Leute joggen gehen, sie waren voller Energie auf einmal. Also diese Energieübertragung, die läuft natürlich, weil sie ist ja alles, was ist. Sie ist ja auch das Internet, sie ist ja auch das, was sich zeigt letztendlich. Also auch die sogenannte Technik. Aber nichtsdestotrotz, relativ gesprochen, ist das Sein seine Gesetzmäßigkeit. Und ein Kochbuch essen schmeckt nicht so gut wie ein Gericht kochen und es dann essen. Das bedeutet, auf relativer Ebene ist ein Live-Satsang von Mensch zu Mensch, von Auge zu Auge in der Frequenzhaltung dieses Raumes natürlich immer noch die Nummer 1 in der Liste, wenn wir von Wahrscheinlichkeiten sprechen, wenn. Und dann kommen halt eher die anderen Dinge. Aber in der heutigen Zeit, wo wir halt nicht wissen, darf man sich jetzt noch treffen, kommt jetzt der Herbst, gibt es noch Möglichkeit, an einem Live-Satz dann im Herbst oder im Winter teilzunehmen, ist das natürlich die zweite Wahl, die letztendlich auch ihren Effekt hat. Und jetzt muss man natürlich wieder das Mysterium berechnen. Es kann sein, dass ein Mensch immer zu Live-Veranstaltungen geht und sich dort wohlfühlt, aber das letztendliche Erwachen bei einer digitalen Sitzung passiert, über Skype oder wie auch immer, oder was ist auch, Telegram und so weiter. Das kann natürlich auch sein. Sein ist halt ein Mysterium. Oder es gab Fälle, da haben die Menschen gesagt, ach, ich gebe auf, ich habe keine Lust mehr, und dann ist es passiert. Oder gab spirituelle Lehrer, die sind in einer Entzugsanstalt aufgewacht. Manche sind im Gefängnis aufgewacht. Also ich bin da immer sehr realistisch und sage, was ich spreche, sind Möglichkeiten, sind Modelle, sind Wahrscheinlichkeiten. Aber die Wahrheit kann man nur sein, die kann man nicht sagen. Dafür ist das Sein zu verschieden.
Dadurch, dass man das schon ist, ist es ja auch schwierig, von zu sagen, von da oder von da komme ich zu dem, was ich bin, oder?
Es ist unmöglich im Endeffekt, ja. Nicht schwierig, es ist unmöglich. Aber weißt du, das Sein ist sein Traum, das Sein ist seine Schöpfung, mit der es sich identifiziert. Und wenn das Sein halt als sein Selbstläufer passiert, dass du 10 Jahre meditierst und suchst und an dir arbeitest, dann ist es halt so, dann ist es das. Kann sein, dass du es in dem Moment als Strafe empfindest. Aber wenn du dann weißt, wer oder was du wirklich bist, dann weißt du, dass es das auch schon war, und dann ist alles verziehen. Buddha sagte, wer wahrhaft versteht, hier, verzeiht allem.
Geht auch nicht anders, oder?
Nee, es geht nicht anders.
Und hast du den Eindruck, dass es mehr Menschen werden, die aufwachen? Oder aufwachen ist auch so ein Wort.
Also im Moment sieht man ja schon eine Bewegung, auch in Mainstream langsam kommen bestimmte Bewegungen rein, auch jetzt in den vielen alternativen Sendungen. Ich spreche auch jetzt von Aufklärungssendungen, die auch dem Zeitgeist entsprechen. Da wir die Medien haben, die wir auch nutzen heutzutage, kann man natürlich auch viel leichter Informationen um die Welt bringen im Minutentakt. Da sehe ich natürlich schon auch, dass es in die Richtung geht. Aber ich differenziere da nochmal etwas sehr Entscheidendes. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob es so ist. Und zwar, der Intellekt definitiv geht in Richtung Erwachen. Überall findet man jetzt Yoga und Reiki. An jedem Kiosk symbolisch kriegt man schon einen Kurs jetzt angeboten. In jedem Haushalt findet man irgendwo schon einen Buddha stehen als Symbol. Und viele sprechen jetzt schon auch in Sendungen, ja, man muss das annehmen, zulassen und dann verändern. Und also ne, viele Sachen werden halt jetzt schon sehr verbreitet. Aber Erwachen ist, ich nenne es jetzt mal, das Sein zu sein, nennen wir es die Seinsfühlung, dieses Wunderbare, dieses Fühlen von Freude, Seligkeit, Frieden, wie wir es nennen wollen, das Nichts im non-dualen Bereich jetzt gesprochen. Jeder kann ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht, ich bin ein lebendiges Wesen und keine erschaffene Person. Das kann jeder machen. Das ist ein Anfang, ein Signal, ein Impuls. Aber das, was man braucht, um die Strukturen zu verändern, ist auch dieser Anfang, den ich gerade erkläre. Deswegen schätze ich ihn sehr. Ich bin dafür. Aber letztendlich muss der Anfang zum Ende kommen, und das ist die Seinsfühlung. Die Veränderung findet statt, wenn die Menschen voller Energie, wach, bewusst, mit der Präsenz draußen sich bewegen und rumlaufen und ihre Werke tun. Aus der Seinsfühlung denken, fühlen und handeln. Das ist das globale Erwachen. Das, was wir jetzt erfahren, ist in meinen Augen überwiegend noch, also ich habe keine Recherche, ich kann es nur vermuten, vielleicht liege ich auch falsch, das ist eine Vermutung von mir. Meine Vermutung ist also, dass wir im Moment noch viel im Intellekt da drin stecken. Weil solange wir Strukturen auferlegt bekommen, die eher einer unbewussten Basis zugrunde liegen, haben wir ja den Beweis. Das heißt, wenn wirklich mehr Dinge pro Mensch jetzt passieren in Zukunft, für alle Menschen, das heißt, keiner soll einen Nachteil dadurch haben, das wäre ein Indiz zu erkennen, es müssen sehr viele Menschen bewusst rumlaufen, nicht nur intellektuell. Viele Menschen halten sich ja für spirituell, weil sie kein Fleisch essen, weil sie Veganer sind. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um die Seinsfühlung, das authentische Fühlen und Ausstrahlen. Und Menschen, die auch noch ein Ich da drin haben, können auch sehr gute Dienste leisten. Es gibt Menschen, die fühlen das Sein, sie wissen, sie sind noch identifiziert, aber sie haben schon die Öffnung. Das ist auch schon ein Dienst zum Wohle aller, weil sie ja auch im Alltag oft offen an der Bushaltestelle stehen und das rausströmen lassen. Die Frequenzhaltung ist dann halt das, was man den Lehrer, den Meister halt dann symbolisch nennt. Der aber nichts davon selber hören will oder weiß.
Da ist ein Begriff, auf den würde ich gerne nochmal zurückkommen. Und zwar hast du gesagt, das kollektive Leid.
Ja.
Also was ist damit gemeint? Also zum Beispiel Machtstrukturen, gesellschaftliche Machtstrukturen, unter denen man leidet oder die den Einzelnen einschränken. Oder möchtest du dazu was sagen?
Ja, sehr gerne. Von der Schablone her können wir es so stehen lassen, wie du gerade gesagt hast, dass es halt die kollektiven Strukturen gibt, ne, die Leid erzeugen. Aber wenn ich von Leid spreche, spreche ich eher von der emotionalen Ebene. Denn hier ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen, es ist sehr wichtig. Wir leiden nicht an unseren Gedanken. Wir leiden an unseren Gefühlen, die Gedanken im Körper reinladen. Wenn ein Gedanke kommt, mein Leben ist schlimm oder ich habe keine Freude im Leben, das ist eine leere Schablone, die eigentlich bedeutungslos ist für den Menschen. Wenn dieser Gedanke aber energetisch sich im Körper austobt und zu einer Emotion wird, die sich leidvoll anfühlt, ab dann sprechen wir von Leid. Leid sind die Gefühle, die Gedanken sind nur die Schablonen, die die Gefühle laden in den Körper. Die Menschen leiden an ihren Gefühlen. Die Gedanken, wenn ein Mensch nur Gedanken sieht, die negativ sind, kann er mit leben. Oh, ich bin gerade schön am See, ich habe gerade Gedanken davon, dass ich sterbe und dass die Welt untergeht. Ja gut, komische Gedanken. Aber der kann dann weiter Spaß haben, weil es sind nur Gedanken, es sind Bilder. Aber wenn dieses Gefühl im Bauch passiert, symbolisch gesehen, von dieses Gefühl von Leid, Enge, Schmerz, versteht ihr, die Trennung, die ich hier mache, das ist Leid. So, jetzt kommen wir zurück auf die Welt, auf deine Frage. Die Strukturen in der Welt, die wir haben, die sind ähnlich, sind natürlich durch Gedanken entstanden. Wie man denkt, wie man fühlt, wie man handelt, so werden die Strukturen erschaffen. Und diese Strukturen sind da. Aber diese Strukturen erschaffen auch dieses kollektive Leid. Das heißt, bei der Erde, auf der Erde rum, ist, das nehmen wenige Menschen wahr, man muss dafür sehr sensibel und subtil, sehr subtil sein, sage ich jetzt einfach mal, in Anführungszeichen, dann kann man fühlen, dass wir wie so eine Glocke über uns haben, so eine Dunstglocke.
Es kommt aber aufs Landraum an wahrscheinlich auch, ne?
Ja genau, es kommt drauf an. Wahrscheinlich wird es in Tibet weniger sein, als irgendwo in einer Großstadt, je nachdem welche. Und diese Glocke, die jetzt kollektiv wir um uns herum haben, da speichert sich das Leid ab, was wir dann emotional fühlen. Es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich an diesem Ort unwohl, obwohl ich gar keine negativen Gedanken habe. Das ist sowas. Vielleicht ist da gerade jemand schwer verletzt worden. Vielleicht gab es da gerade eine heftige Diskussion, einen Streit. Man kennt das, wenn man irgendwo in einen Raum kommt, da ist dicke Luft, weil vielleicht gerade sich jemand gestritten hat. Vielleicht ist vor Jahren da was Schlimmes passiert. Und jetzt müssen wir mal praktisch denken. Wir leben in einer Welt und das kann man vergleichen mit einem Schwimmbad. Als Beispiel. Ja, man ist in einem kleinen Becken drin und da sind Menschen, die denken, ach, wenn ich auf Toilette muss, ich mache einfach hier rein. Das Becken ist ja groß. Die vergessen, dass sie selber in diesem Becken schwimmen und das, was da reinkommt, sich verteilt und das alle mitkriegen. Wenn alle ins Becken machen, dann schwimmen alle da drin. Das wird vergessen. Diese Welt ist jetzt so, dass sie auch eine Art Verknüpfung mit sich hat. Und in dieser Welt haben wir Kriege. Menschen werden...
Gehabt, aber das immer noch spürbar.
Ganz genau. Wir hatten Kriege. Wir haben Kriege. Menschen werden getötet. Für was? Für Ideologien. Für Papierscheine oder was auch immer. Tiere werden geschlachtet. Man kann ein Tier töten, wenn man es essen möchte. Artgerecht. Die Tiere werden sowas von gequält, damit sie auf den Teller kommen für die 5 Minuten Genuss. Diese Frequenz bleibt in der Atmosphäre. Das wird alles, weil der Mensch, der nicht den Zugang zum Feinstofflichen hat, denkt, das ist eine materialistische Welt. Das ist aber eher eine feinstoffliche Welt. Und dieses ganze Leid von gequält sein, das haben wir hier als Dunstglocke um uns herum. Das nehmen wir täglich auf. Und heutzutage ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, scheinbar, so einen Erwachensprozess zu durchleben, weil wir heute Strukturen haben, wie du es gerade eben angedeutet hast, plus die Strukturen, die wir schon hatten und heute noch geladen werden durch aktuelle Strukturen, die das Leid so potenzieren, dass der Mensch einmal das Leid seiner Ahnenreihe hat als Vererbung. Man vererbt nicht nur die physischen Dinge in der Ahnenreihe, auch die geistigen Dinge. Wenn die Urgroßmutter Depressionen hatte, kann sein, dass man auch welche kriegt. Man versteht nicht das Einssein. Man denkt, man ist getrennt. Was habe ich damit zu tun? Was habe ich mit meiner Ahnen? Was habe ich damit zu tun, wenn irgendwo Tiere gestorben sind? Was habe ich damit zu tun, wenn irgendwo Kinder... Was habe ich damit zu tun, denkt das Ego. Das Ego weiß nicht, wie beim Schwimmbad, um die Einheit des Wassers, wo wir alle drin baden nachher. Und so haben wir natürlich heute die Herausforderung, dass das Leid halt immer mehr zunimmt, sich potenziert und durch die Unbewusstheit, die wir haben, das Leid auch praktisch schon fast, in Anführungszeichen, gezüchtet wird, könnte man schon fast sagen. Weil das Ego-Muster will ja überleben. Und das überlebt, indem es seine Frequenz mehrt. Also versucht es, Leid in die Welt zu bringen. Und wenn das Ego mit seinem Leid vermehren möchte, an der Macht es irgendwo, wird es natürlich die Strukturen durchsetzen, die das erzeugt. Dann hat es das, worin es sich wohlfühlt. Und so ist es nachher ein Kreis, der sich schließt, dass wir halt Strukturen haben, die aus dem Ego entstanden sind. Strukturen haben, die aus dem Ego schon entstanden und heute weiter geladen werden. Und das alles auf den Mensch eindrescht. Jetzt haben wir ja heute auch mittlerweile in vielen alternativen Studien, die unabhängig und nicht irgendwelchen Institutionen unterliegen, viele Beweise gefunden, dass auch Frequenzen, in Klammern Elektrosmog, auch keine gute Sache ist für den Menschen. Und wenn man jetzt viele Dinge zusammenrechnet nachher mit den heutigen Auswirkungen der Frequenzen, des Elektrosmogs, das kann man sehen, dass weltweit die Krebsrate, besonders die Hirntumore, anfangen, die Zahlen nach oben zu gehen. Das ist auch ein Indiz dafür. Plus natürlich, dass wir haben dieses Grundleid. Jetzt kommen wir gerade in eine Zone rein, die sich nennt Wirtschaftsprobleme, Pleitewellen und so weiter. All diese Dinge, ja, erzeugen Leid. Und wenn man dann in einem Erwachensprozess ist und man hat das Leid, was man angesammelt hat, man hat die Ahnen, man hat das Umfeld, man hat diese Glocke um einen herum, die das Leid nochmal in einem verstärkt. Man hat so vieles. Dann irgendwann mal kommt da dieser Hilferuf und sagt, okay, jetzt durch diesen ganzen Schutt ein kleines Lichtlein erzeugen, dass ein kleiner Strahl reinkommt und daran festhalten. Das ist dann der sogenannte Weg des Erwachens, falls es nicht plötzlich passiert. Die theoretische Möglichkeit ist, nur einen Augenblick mit dem Leid sein und man ist aufgewacht. Ist aber praktisch so gut wie unmöglich, weil man sich ja mit dem identifiziert, was das, was ist, ablehnt. Das ist der Grund, warum meistens es ein Prozess über Jahre wird.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn viel Leid und so draußen ist, dass es manchmal auch leichter gehen kann.
Was du redest, das passiert auch. Und zwar, wenn ich zum Beispiel... Also es sind Wechselwirkungen, die man nicht verallgemeinern kann. Was du sagst, kann passieren.
Weil das dann so chaotisch und alles ist, dass automatisch losgelassen wird. Und ach so.
Genau. Das kann passieren.
Kann.
Was ich sage, kann passieren. Ja. Es ist alles relativ. Es gibt hier keine Autorität in dem Sinne. Was oft passiert ist so, wenn ich in Zonen bin, wo ich merke, hier ist die Atmosphäre nicht so schön. Gibt hier zum Beispiel offene Felder, da sind manchmal diese Hochspannungsteile und da weiß man darunter oder sollte man nicht unbedingt lange sich aufhalten, das ist nicht so gut. Ne? Oder man ist irgendwo in einem riesen Kaufhaus, wo Tausende von Fernseher stehen und da ist dicke Luft drin, keine Fenster. Da merkt man auch, hier drin ist alles so ein bisschen abgestanden. dann ist es meistens so, dass so eine Art Selbstschutz manchmal passiert, dass dann energetisch hochgefahren wird, automatisch. Und in Zonen, wo es vielleicht im Wald ist, merkt man, ist vielleicht eher etwas runtergefahren alles, weil keine Bedrohung kommt. Es ist auch wie so ein Schutzschild, könnte man sagen. Also wir reden jetzt wieder im dualistischen Part, nicht im non-dualistischen. In diesem Part könnte man sagen, schützt das auch den Körper, das Dasein als Menschsein. Desto bedrohlicher die Situation, desto stärker wird's und desto friedlicher, desto mehr geht's in den Hintergrund, scheinbar. Aber für den Suchenden ist es, wie du gerade gesagt hast, heute eine Herausforderung, weil es ist halt seit vielen Jahren aus einem unbewussten Zustand wird gedacht, gefühlt und gehandelt. Und jetzt haben wir diese Basisstrukturen draußen. Und das Einzige, was jetzt hilft, ist, widersteht nicht dem Bösen. Mit diesen Dingen sein. Sie nicht haben, nicht loswerden wollen, mit diesen Dingen sein. Und was heißt mit diesen Dingen sein im praktischen Sinne? Da, wo man ist, sich für die Seinsfühlung öffnen. Dann ist man mit diesen Dingen. Wenn die negativen Gefühle kommen, und man schafft es trotzdem, die Präsenz ganz subtil vielleicht in den Händen zu fühlen, irgendwie ganz subtil eine Öffnung für diese Vibration zu haben, dann ist man mit dem Leid. Und dann passiert der Umschwung, plötzlich oder nach und nach. Und das ist die einzige Lösung. Wir können nicht als Egos auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das alles nicht, verhaltet euch bewusst. Was du in der Welt sehen willst, bringe du zuerst hinein. Sei die Veränderung, die du im Außen erfahren willst. Geh bewusst auf die Straße. Dann kommt das. Aber sag nicht, ihr müsst jetzt bewusste Strukturen erschaffen, obwohl du selber schläfst. Fang bei dir an. Die anderen können nichts erschaffen, wenn sie schlafen, außer ihresgleichen. Wenn man aus einer schwarzen Farbe Bilder malt, werden die Bilder schwarz. Du kannst mit einer schwarzen Farbe nichts Goldenes malen. Wenn du Gold malen willst, tu dem Pinsel in die goldene Farbe rein. Das erkläre ich die ganze Zeit. Und das ist das Missverständnis. Viele Menschen heute in den alternativen Medien und Streams, die viel über Revolution und Erwachen sprechen, der ist halt viel konzeptuell. Aber das hier ist noch etwas mehr im Hintergrund. Aber das ist der Anfang. Wir müssen halt so anfangen. Deswegen finde ich es gut, dass es passiert. Ich bin froh, dass überhaupt etwas passiert, bin ich überhaupt froh drüber.
Ja, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Also ich denke, es ist alles gesagt worden. Ich würde halt nur noch mal darauf hinweisen, dass dieses Buch jetzt überall, wo es Bücher gibt, im Handel erhältlich ist. Dass ich es halt sehr empfehle. Es ist für jeden Suchenden eine gute Sache, denn das Buch ist neutral geschrieben worden. Das heißt, es geht hier mehr um die Holotropie, dass wenn man es liest, dass man einfach bewusst wird. Es ist chronologisch aufgebaut, es macht beim Lesen wach und es hat in dem Sinne keine Zielgruppe. Man kann es auch Menschen schenken, die überhaupt nichts mit Spiritualität zu tun haben. Man wird schon von Anfang an so abgeholt, dass es jeder versteht und am Ende ist es dann im Prinzip klar, die Möglichkeit besteht. Ansonsten möchte ich natürlich meinen Beitrag in dieser Zeit leisten zum Wohle aller. Das heißt, ich biete Einzelsitzungen an, über den Chat auch. Ich habe einen YouTube-Kanal, Meditation TV. Da würde es mich freuen, wenn man den abonniert und teilt und weiterempfiehlt. Ich mache das natürlich alles noch nicht so lange, deswegen bin ich halt noch von Werbung und Weiterempfehlung erstmal noch abhängig. Deswegen würde mich das freuen, wenn man das alles ein bisschen für mich werbt. Und ja, ansonsten gibt es auch die Satsangs regelmäßig mit mir. Da gibt es meine Webseite ohne ein zweites Punkt.com. Da stehen immer die Termine, ein Retreat. Ist zumindest geplant für dieses Jahr im Oktober. Geht über 5 Tage. Das ist dann nochmal das intensivste überhaupt, was das Energetische angeht.
Wo ist es geplant?
Das ist in Bayern geplant, in Oberstaufen. Das ist ein sehr schöner Ort, der eigentlich exzellent dafür geeignet ist, von der Natur, von der Basis, von der Abwechslung und von allem her. Also das ist ein sehr guter Ort dafür. Und ja, dafür kann man sich natürlich auch risikolos anmelden, da ich es alles ohne Vorzahlung mache. Das bedeutet, falls es wieder eine Art Schließung gibt, hat man keine Vorleistung, keine Vorbezahlung geleistet. Somit ist das halt alles bei mir sehr risikolos. Es wird alles vor Ort gemacht, wenn es halt alles stattfinden kann. Ja, und sonst, wer mich natürlich auf andere Weise noch unterstützen möchte, gibt es natürlich noch auf meiner Seite ein Unterstützungskonto. Ja, das wollte ich noch gesagt haben.
Ja, lieber Vincenzo, vielen Dank für das Interview.
Danke.
Sehr gerne, ich danke euch. Dankeschön.